Thema ist das Angesicht Gottes sehen. Wer möchte das? Alle miteinander. Ich will zuerst, wir können aufschlagen, 1. Mose 32, Vers 30 und folgende Verse. Zuerst eine ganz kleine Geschichte von meiner Tochter erzählen, von der Ältesten, von der Lilian, von der Ersten. Und zwar, da ist Folgendes passiert. Der Opa bückt sich, der Opa hat eine Glatze gehabt. Der Opa bückt sich und hebt was auf und plötzlich schreit meine Tochter auf. Opa, und so weiter, schreit auf. Und dann fragt der Opa, was ist los, Kind? Dann sagt die Lilian, Opa, als ich deine Glatze gesehen habe, habe ich gedacht, du hast dein Gesicht verloren. Das nur nebenbei zum Einstieg. Wir denken manchmal, Gott hat sein Gesicht verloren. Wie sieht Gottes Gesicht aus? Ist er weiß? Ist er schwarz? Ist er gelb? Wie sieht Gott aus? Hat Gott sein Gesicht verloren? Oder haben wir nur vergessen, wie er aussieht? Oder wie sieht Gott wirklich aus? Lass uns das feststellen. Vielleicht ist Gottes Angesicht verstümmelt, verschandelt, verstellt worden. Vielleicht. Menschen haben sich viele Götter gemacht, so nach ihrem Bild. Und am Schluss weißt du nicht mehr, wie Gott aussieht. Ich habe mich erschreckt. Wie sieht er aus? Ist das wirklich Gott? Oder Gott wurde schon so oft kopiert. Wenn du eine Sache so oft kopierst, am Schluss erkennst du die Sache nicht mehr. Ist er wirklich der wahre, der lebendige Gott, der richtige Gott? Was ist Gott? Heute Abend geht es mir um die Gottesschau. Und da lese ich 1. Mose, das ist die Geschichte von Jakob. 1. Mose 32. Jakob ringt in der Nacht. Ich könnte schon von Vers 25 lesen. Er blieb allein zurück. Also es geht um die Gottessuche in seinem Leben. Er hat ja die Verheißung gehabt. Gott hat sich dem Abraham offenbart. Gott hat sich Isaac offenbart. Und jetzt braucht es seine persönliche Gottesoffenbarung. Es genügt nicht, mein Papa war ein großer Mann. Oder meine Eltern, die haben Gott gekannt. Ich bin evangelisch oder katholisch. Es reicht nicht aus, dass wir eine Religion haben. Wir müssen selber eine persönliche Gottesbegegnung, Gottesstunde, Gotteserfahrung haben. Wir müssen selber Gott geschaut haben, Gott selber kennengelernt haben. Nicht nur, was unsere Großeltern und Eltern erzählen. Wir brauchen unsere persönliche Gotteserfahrung. Sonst bleibt Gott und wird Gott zu einem Märchen oder zu einer Märchenfigur. Es war einmal, früher, damals, vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber wie ist es heute, vor dem Dritten Weltkrieg? Können wir damit Gott was anfangen? Ist Gott da ein Reell? 1. Mose 33 von Vers 25. Da trat ein Mann, oder da blieb Jakob allein zurück. Wie begegne ich Gott? So, heute Abend, es geht mir ganz bewusst, dass du Gott begegnest, und zwar allein. Es ist so schön, im Gottesdienst zu sein, in der Masse, in der Menge, auf einer großen Konferenz. Aber Gott begegnest du allein. Und Jakob blieb allein zurück. Hier begegnet man Gott. Du willst Gottes Angesicht schauen? Bleib dabei. Da trat ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, also er hat mit Gott gekämpft, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, so dass er sich ausdrängte. Und dann sagte er zu ihm, lass mich los, es wird schon Tag. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der andere. Und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er, du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen. Du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Darum wird man dich Israel nennen. Gott bat ihm. Und wenn du Israel in den Nachrichten liest, nur zum Namen Israel, wenn du den Namen Israel in den Nachrichten liest, heißt immer wieder, Gott kämpft. Die meisten Menschen kapieren nicht. Jeden Tag steht in den Nachrichten, heißt in den Nachrichten irgendwo oder in irgendeinem Zusammenhang. Positiv oder negativ spielt keine Rolle. Gott kämpft, Israel. Die Menschen müssen die Bibel nicht lesen. Ja, ist Sicherung. Nein, es ist kein Problem. Ihr seht mich noch, oder? Okay. Gott kämpft. Gott kämpft. Das ist die Botschaft, wenn du den Namen Israel liest. Gott kämpft durch alle Jahrhunderte. Gott hat gekämpft und Gott wird weiterkämpfen. Und Israel, Gott kämpft. Das ist der Name, den Gott hier dem Jakob gegeben hat. So, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Dann Jakob bat ihm, sag mir doch deinen Namen. Aber er sagte, warum fragst du? Und segnete ihn. Und dann sagt Jakob, Vers 31, ich habe Gott selbst gesehen. Ich habe Gott selbst gesehen. Und Jakob rief, und ich lebe noch. Ich habe Gott gesehen und ich lebe noch. Denn normalerweise in der Bibel heißt es, wenn einer Gott sieht, keiner kann Gott sehen. Du kannst einen Atomblitz nicht sehen, wie viel weniger Gott. Wenn du in die Sonne reinschaust, wirst du blind. Als letztes Mal die Sonnenfinsternis war, in Marzahn war ein dummer Junge, der hat keinen Schutz genommen, hat ohne Schutz in die Sonne reingeguckt und seine Augen von einem jungen Burschen ausgebrannt bis zu 20%. So, in die Sonne geguckt. So, du kannst die Sonne nicht angucken und noch viel weniger kannst du den allmächtigen Gott angucken. Und hier sagt Jakob, ich habe Gott selbst gesehen, persönlich gesehen und ich lebe immer noch. Ich habe Gott geschaut und ich lebe noch. Soweit diese Geschichte. Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus schenkst und dass wir heute Abend durch Jesus den Vater erblicken, erkennen und erfahren dürfen, dass wir heute Abend wirklich auch eine Gottesschau bekommen. Und ich möchte, dass du diese Gottesschau durch deinen Heiligen Geist meinen Geschwistern in dieser Stunde vermittelst und weitergibst. Amen. Praise Gott. Es geht um die Gottesschau. Ich habe Gott geschaut und ich lebe noch. Und erst recht, ich lebe erst recht. Wir sind durch so viele Länder jetzt gereist. Pakistan, islamisches Land, Indien, so viele andere Gottheiten gab es dort. Also außer dem Herrn Jesus Christus gab es noch andere Götter im Hinduismus und Buddhismus und Naturreligionen. So, alle Religionen haben etwas Gemeinsames. Sie suchen Gott. Sie wollen Gott finden. Und der Spiegel ist zerbrochen. Irgendwann hat man das Spiegel vor sich gehabt, aber dieser Spiegel ist zerbrochen und in jeder Religion ist eine große Wahrheit irgendwo drin. Und jetzt brauchen wir nicht nur ein Stück vom Spiegel, so eine Scherbe, da sieht man auch ein Stückchen, wir brauchen den ganzen Spiegel. Und das können wir nur durch die Offenbarung Gottes wieder ganz neu erlangen. Und es war für mich interessant zu sehen, in buddhistische Länder oder hinduistische Länder, da kommt eine Hindu-Frau rein, schaut vorbei, was passiert da und wir beten mit ihr und plötzlich erlebt sie die Kraft Gottes. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und wird so erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Oder dann in Delhi oder in Pakistan Moslems, die begegnen Gott und plötzlich sind sie so ergriffen von der Herrlichkeit Gottes, dass es mehr gibt als das, was man weiß. Und ich sage euch eines, das, was wir heute Abend über Gott wissen, es gibt noch mehr. Das ist nicht alles. Wir haben die Erde noch nicht erforscht. Wir haben uns selbst unser Leben noch nicht einmal richtig im Griff. Wir wissen nicht einmal, wo die Seele sitzt und was der Mensch, die Psyche eines Menschen ist. Wie viel mehr Gott? Unerforschlich, unerklärlich. Aber wir brauchen diese Offenbarung Gottes. Gott erkennen von Angesicht zu Angesicht sehen. Beim Adam ist Gott verloren gegangen, weil er gesündigt hat. Hat nicht gehorcht, was Gott getan hat. Und ihm ist Gott verloren gegangen. Und Adam versteckte sich, steht in der Bibel, vor dem Angesicht Gottes. Das waren unsere Urväter. Die haben sich aus Angst vor Gott versteckt. Aus Angst vor Gott weggelaufen. Aus Angst sich so eigene Feigenblätter, so eine eigene Religion gemacht. Aus Angst vor Gott, damit sie vor Gott bestehen können. Oder wir haben einen anderen. Gott hat zu jemandem geredet. Jona, aus Angst floh er vor dem Angesicht Gottes. Auch das ist, dass Menschen vor dem Angesicht Gottes fliehen. Oder manche religiöse Menschen, die wollen Gottes Angesicht sehen und es wird ihnen nicht erlaubt. Moses wollte das Angesicht Gottes sehen und Moses war es nicht erlaubt, das Angesicht Gottes zu sehen. Jetzt so ein Schlitzohr wie der Jakob, das eigentlich nicht verdient hätte, der seinen blinden Vater betrügt, seinen Bruder reinlegt, der darf Gott schauen. Und einer, der Gott sucht, der in Ägypten studiert, in der Wüste meditiert und dann sagt der Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen, der darf Gott von hinten schauen, im Vorbeigehen. Er darf Gott nicht von Angesicht zu Angesicht schauen. Er darf nicht einmal ins gelobte Land. Mein Angesicht, hat Gott gesagt zu Moses, kannst du nicht sehen. Schau mal her. Durch Gesetz, durch all diese religiösen Übungen kannst du nicht sehen. Aber was passiert mit Moses? Ich habe guten Trost für alle Moses-Leute. Mit Jesus ist Moses mittendrin im gelobten Land. Und Elia und Moses und Jesus und die Apostel, die sind alle beieinander. Und die unterhalten sich über das Ausgang der Endzeit. Jakob kämpft mit Gott. Du willst Gott sehen, es ist ein Kampf. Wenn du das möchtest, kommst du nicht billig davon. Du musst 21 Jahre deines Lebens opfern unter Umständen. Das war beim Jakob so. Betrügt, fällt tief in die Sünde, muss fliehen. Dort wird er betrogen. Er lebt eigentlich Stück die Gerechtigkeit Gottes an seinem eigenen Fleisch und Blut. Muss arbeiten, Überstunden machen. Jakob sucht Gott. Aber vielleicht ganz anders, als wir denken. Nicht auf den Knien. Von Jakob lesen wir keine religiösen großen Übungen, dass er große Opfer brachte. Er arbeitet hart. Oder er trägt. Er kommt in die Lehre und lernt bei einem Mann, der schlimmer ist wie er, beim Laban, seinem Schwiegervater. Da lernt er das, was er zu Hause nicht gelernt hat. Da wird er lernt in der Schule betrogen werden, reingelegt zu werden. Und da lernt er. Und dann begegnet Gott ihm, als er auf dem Nachhauseweg ist, begegnet Gott ihm. Da nützen alle Tricks nicht mehr, alles, was er vorher angewendet hat. Seine ganzen Übungen taugen nichts, also mit den Schafe da und so weiter, wie man zu einer Herde schnell kommt, da die Gescheckten und die Nicht-Gescheckten. Es ist so, also lauter Tricks hat er gehabt. Und er konnte die Leute austricksen. Aber jetzt kann er Gott nicht mehr austricksen, kann die Leute nicht mehr austricksen, kann sich selbst nicht einmal mehr austricksen. Mit dem ganzen Tricksen ist hier zu Ende. Jetzt steht er vor dem lebendigen Gott. Jetzt ist er in der Sackgasse geraten. Und jetzt darf er das Angesicht Gottes schauen. Er ringt eine ganze Nacht. Interessant ist noch die Geschichte. Es ist sehr interessant. Als Jakob von zu Hause weglief, der ist gerade so zur Tür raus und da ist er wahrscheinlich nachmittags weggelaufen. Und als er nach Bethel kam, wo er dann seine Schlafstätte findet, und da heißt es, und die Sonne ist untergegangen. Und dann liest du nichts mehr von Jakob Positives, ist alles dunkel in seinem Leben. Und hier, wo er jetzt mit Gott gekämpft hat, die ganze Nacht, der Engel sagt, oder Gott sagt, oder was es auch war, sagt er, lass mich gehen, denn die Sonne geht schon auf. Und die Sonne ist aufgegangen. Erst, wo wir das Angesicht Gottes geschaut haben in unserem Leben, geht die Sonne auf. Geht die Sonne auf. Und erst, wo wir das Angesicht Gottes geschaut haben, Gott begegnet sind, dann sind wir plötzlich auch kommunikationsfähig. Plötzlich können wir dem Esau begegnen. Plötzlich kann der Jakob seinem Bruder begegnen und sein Bruder hat keine Angst mehr vor ihm. Plötzlich ist sein Gesicht ein anderes Gesicht. Seine Augen, andere Augen. Er kann seinem Bruder begegnen. Pniel heißt diese Stätte. Angesicht Gottes. Er hat Gott geschaut. Die Sonne ist aufgegangen in seinem Leben. Wenn du Gott schaust, ist die Sonne in deinem Leben aufgegangen. Wer Gott geschaut hat, der machen nachher die Schwierigkeiten nichts mehr aus, wer Gott geschaut hat. Der macht Esau nichts mehr aus. Und dieser Esau, Bruder Esau, du hast auch so einen Bruder Esau, dein Zwillingsbruder, dem du die Verse festgehalten hast, den du blockiert hast, dem du immer wieder was in den Weg gestellt hast, dem du den Segen abgeluchst hast, Bruder Esau. Dieser Bruder Esau kommt mit 400 Speere auf den armen Jakob zu. Der sieht sich schon durchlöchert. Aber nachdem er das Angesicht Gottes geschaut hat, kann er das Angesicht seines gemeinen, gehässigen, ja, bösen Bruder begegnen, nachdem er das Angesicht Gottes geschaut hat. Wenn du die Offenbarung liest, im letzten Buch, das letzte Buch der Bibel, bevor Johannes auf der Insel Patmos all die schrecklichen Dinge geschaut hat und schauen konnte, verkraften konnte, hatte Jesus geschaut, Kapitel 1, Vers 17, Offenbarung, hat Jesus geschaut. Und nachdem er Jesus geschaut hat, konnte er den Antichristen anschauen, konnte den falschen Propheten anschauen, konnte die ganzen Plagen anschauen, konnte das ganze Endzeitgericht anschauen, konnte Harmagedon anschauen, konnte alles verkraften. Wenn du Jesus und Gott geschaut hast, kannst du das Leben verkraften. Deshalb geht es mir darum, das Angesicht Gottes heute Abend zu schauen. Das Angesicht Gottes verändert uns. Verändert die Menschen. Wenn du Gott geschaut hast, egal in welcher Situation du bist, es wird Menschen umwerfen. Die Menschen werden nicht mehr aushalten in deiner Umgebung. Ich denke an Stephanus. Da wird gesteinigt. In der Apostelgeschichte können wir seine Story lesen. Die werfen die Steine, der Zeuge da, Saul von Tarsus, passt auf die Kleider auf, ein Mitglied des Hohen Rates. Und er sieht, das Angesicht des Stephanus strahlt wie das Angesicht eines Engels. Warum? Weil er Gott geschaut hat. Er sah Jesus stehend zu der Rechten der Majestät Gottes. Wenn du Jesus stehen zu der Majestät Gottes siehst, diesen erhöhten Christus siehst, diesen mächtigen Herrn siehst, dann können die Steine werfen, die können Felsbrocken auf dich werfen, die können dich beschmutzen, dich beleidigen, die können alles auf dich zu, die können alles mit dir anstellen. Dein Angesicht strahlst, du lächelst. Dann kannst du keep smiling machen. Kannst du deine schönen Zähne zeigen und kannst lächeln, ohne dass du dich etwas aufsetzen musst. Sein Angesicht strahlt wie das Angesicht eines Engels. Menschen, die Gott begegnen und begegnet sind, wie Jakob hier, plötzlich, die können sich einander annehmen. Esau und Jakob können sich plötzlich akzeptieren. Und was die Geschichte ist, die beiden Brüder, die so verfeindet und so verhasst waren, die fallen einander in die Arme und fangen an zu weinen. Bruder, wie konnten wir so lange ohne einander auskommen? Die fingen an zu weinen. Plötzlich sind Barrieren abgebaut, sind Klüfte und Täler ausgefüllt. Plötzlich können sie sich annehmen. Wenn du Gott geschaut hast, kannst du komplizierte, schwierige Menschen annehmen, begegnen, in den Arm nehmen, ihnen einen Kuss geben. Wenn du Gott geschaut hast, kannst du sogar einen Judas in deiner Umgebung küssen. Jesus küsste den Judas. Was war das für eine Liebe, das der Meister entgegenbrachte? Aber wenn du Gott geschaut hast, dann kannst du schwierigen Menschen begegnen. Die musst du dann nicht mehr mit Samthandschuhe behandeln. Wenn ein Mensch Gott geschaut hat, musst du auch vor dem gar keine Angst mehr haben. Denn der Mensch ist nicht mehr selbstsüchtig, nicht mehr egoistisch, betrügt andere nicht mehr. Und wenn er betrogen wurde, kann er vergeben. Ach komm, vergiss es. Wenn Menschen Gott geschaut haben, der alte Jakob war immer gewaltsam, hat immer alles an sich gerissen. Aber hier plötzlich, lieber Bruder, Selbstveredelung kommt, mit Selbstveredelung kommst du dort nicht hin. Da, wo Jakob hingekommen ist, dass er seinen Bruder annehmen konnte. Der hat 21 Jahre lang hart gearbeitet. Wie kann ich Gott schauen? Mit dieser Frage möchten wir uns heute Abend beschäftigen. Viele Menschen scheitern, weil sie versuchen, selbst mit ihrer Religion Gott zu begegnen. Ich bete 7 Stunden und ich begegne immer Gott noch nicht. Du kannst 20 Stunden beten, kannst 700 Stunden beten, du wirst Gott nicht begegnen. Weil an deinem Herzen muss etwas passieren, es muss ein Kampf sein. Und du musst so ein, wie der Jakob, so einen Klaps auf deinen Hintern kriegen von Gott. Göttliche Streicheleinheiten. Und was passierte? Jakob hinkte. Mit ihm ist etwas innen drin passiert. Vielleicht hat er einen Schlaganfall gekriegt. Ich weiß nicht, was es war. Aber auf jeden Fall, er hat ein Erlebnis gehabt, das sein Leben verändert hat. Vielleicht brauchst du auch so einen göttlichen Schlaganfall, dass du nur noch auf die eine Seite bist. Wenn du Gott begegnest und du sagst, Herr, ich will dir begegnen, wir beten manchmal Unsinn zusammen, wir wissen nicht, was wir beten. Als Daniel Gott begegnet und Gottes Herrlichkeit schaut, fällt er wie tot zu Boden. Bist du bereit, wie tot zu Boden zu fallen? Oder denkst du, ich kann Gott in die Augen schauen? Wer kann ihn sehen von Angesicht zu Angesicht? Es ist in Russland passiert. Als Gagarin im Weltraum da so ein Flohhupf gemacht hat. Das war ja nur Flohhupf, was die damals gemacht haben. Bisschen so raus in den Weltraum. Und dann kommt Herr Gagarin, Genosse Gagarin runter und dann die Genossin in der Schule erzählt, Kinder, unser Genosse Gagarin war oben im Weltraum, hat keinen Gott gesehen. Dort, es gibt keinen Gott. Im Weltraum gibt es keinen Gott. Gott existiert nicht. Und dann ist ein kleines christliches Mädchen in der Grundschule und streckt sich den Finger. Bei uns in Russland muss man die Hand strecken, nicht den Finger, Hand. So, die Hand hat man gestreckt. Streckt sie die Hand und sagt, Genossen, hat der Genosse Gagarin ein reines Herz gehabt? Denn in unserer Bibel steht, Gott will nur die schauen, die reines Herzens sind. Hat Genosse Gagarin reines Herz gehabt? Wir werden Gott schauen und wir wollen Gott schauen, haben wir reines Herz, reine Motive, reines Gewissen, gutes Gewissen. Können wir heilige Hände ohne Blutbefleckung aufheben? Sind wir niemandem was schuldig? Steht zwischen mir und meinem Bruder nichts im Weg oder meine Schwester. Wie sieht's mit unserem Leben aus? Wir wollen Gottes Angesicht sehen, aber da sind manche Dinge, die das Angesicht Gottes uns vorstellen. So ein großer Berg von Sorgen verstellt uns alles. Unsere Ängste verstellen uns das Angesicht Gottes. Unser theologisches Wissen verstellt das Angesicht Gottes, so wir sehen nicht. Es ist ein großer Kampf, um diese Dinge alle abzutragen. Viele Menschen sind religiös. Und ich sage euch, eine Religion verstellt uns den Blick zu Gott. Religion. Religion mag gut sein, aber Religion verstellt uns den Blick zu Gott. Und Religion ist sehr anstrengend. Da musst du Bußübungen machen, da musst du Wallfahrten machen, da musst du Pilgerfahrten machen. Weißt du, und vielleicht machen wir das nicht, aber Charismatiker sind genauso schlimm. Dann durchforschen sie das ganze Leben und machen, dann gehen sie bis in die Steinzeit zurück und gucken, wo es noch irgendein Fluch, noch eine Bindung, noch irgendeine Sünde sein könnte von den Vorfahren dritter, vierter, fünfter, sechster Generation. Wo könnte ein Fehler, ein Fluch sein, eine Sünde sein, eine alte Sünde sein? Und dann beichten sie und dann machen sie alles drumherum. Und weißt du, was dann am Schluss passiert? Sie hängen am Strick wie Judas Ischariot, verfallen in Depression. Meine Sünde ist so groß, als dass sie vergeben werden könnte. Und dann gehen sie vom Angesicht Gottes weg, wie der Kain das getan hat. Meine Sünde ist zu groß. Mir kann es nicht vergeben werden. Kain ging von das Angesicht Gottes und irgendwo dann verscholl er in den Alpen oder im Himalaya-Gebirge. Gottes Angesicht sehen ist nicht, indem ich mich selbst zermürbe, mich selbst kaputt mache, mich selbst zermürbe. Oder mich anstrenge. Ich halte alle Gebote. So wie dieser reiche Jüngling in der Bibel, der zum Heiland kam. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Hat der Herr gesagt, die 10 Gebote. Sagt, das habe ich gehalten von meiner Jugend an. Und dann sagt er, verkaufe alles, was du hast. Nee. Von was werde ich dann leben? Wovon? Und er ging traurig davon. Und dann sogar, dass die Jünger bedrückt waren. Und sagte, wie schwer ist es, dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Da geht eher ein Kamel durchs Nadelöhr. Das kleine Tor in Jerusalem, wo man bei nachts nach Hause kommt. Als dass ein Reicher in den Himmel. Angesicht Gottes schauen. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Da beginnt die Gottesschau. Wir sind im Neuen Testament inzwischen. Inzwischen musst du nicht mehr so kämpfen, wie der Jakob einmal gekämpft hat. Zumindest nicht mehr so schwer, so hart. Weil jemand vor dich, für dich schon in die Bresche gegangen ist. Für dich die Schlacht gewonnen hat. Für dich schon den Weg frei gemacht hat. Du musst nur diesen Weg beschreiten. Jesus Christus. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer Gottes Angesicht sehen will, der muss zuerst Jesus sehen. Ganz arg wichtig. Zuerst Jesus suchen. Zuerst Jesus finden, zuerst Jesus begegnen, zuerst Jesus berühren, zuerst Jesus erfahren und dann erst das Angesicht Gottes. Weißt du, so viele Christen möchten so machen wie ein Hund. Wenn ein Hund einem Menschen begegnet, das Erste, was er macht, in die Augen gucken. Und wir möchten auch gleich dem Herrgott in die Augen gucken. Aber so schnell geht's nicht. Du kannst dem Herrgott nicht gleich in die Augen gucken, von Angesicht zu Angesicht. Audienz bekommen, da muss schon etwas passieren. Wenn du heute zum Papst gehen möchtest und Audienz beim Papst haben möchtest, dann musst du erstmal einen Brief schreiben, musst eingeladen werden, da muss Termin dir gegeben werden und dann kannst du endlich Audienz haben. Du musst auch hinkommen und Fahrgeld auch noch haben. Schon im Natürlichen so, wenn du irgendwo Audienz haben willst. Gottes Erfahrungen macht man über Jesus. Halleluja. Gottes Angesicht sieht man über Jesus. Aber wie komme ich an Jesus ran? Wie komme ich an diesem Jesus ran? Jesus sagt hier, da steht es, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Also an Jesus kommst du, das Angesicht Gottes wirst du finden, wenn du anfängst hier die Bibel zu schauen, die Bibel zu lesen. Viele lesen ihre Bibel nicht und ich habe festgestellt, viele haben gar keine Bibel. Viele lesen nur noch das Johannesevangelium, das wir mal ihnen bei der Bekehrung geschenkt haben. Und du solltest aufhören, das Johannesevangelium zu lesen. Du solltest auch mal Römerbrief lesen, auch auch die Offenbarung, das Alte Testament und das Neue Testament. Und du kannst das Neue nur verstehen, wenn du das Alte gelesen hast. Denn du weißt, Gott, sonst steht das Neue, hängt das Neue Testament in der Luft irgendwo. Es ist ganz wichtig, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Hab deine eigene Bibel und kenn deine Bibel. Du musst nicht hier nach vorne kommen und sagen, Herr, ich will dich sehen. Und dann die Augen verschließen und warten, bis du eine Offenbarung bekommst. Die Offenbarung wird nicht kommen. Du musst nach Hause gehen, dich hinknien und dann auf den Knien. Da gibt es alte Lutherbibeln. Ich habe noch so alte Lutherbibeln. Wie liest man die Bibel? Auf den Knien. Hast du schon, du kannst Krimis und so, dich kannst du im Bett lesen, im Liegens. Aber um die Bibel zu lesen, ich denke, dass wir müssen wieder so weit hinkommen, dass wir wieder auf die Knie gehen und kniend die Bibel lesen. Wenn du das nicht machst, dann musst du Yoga-Übungen machen oder andere Entspannungsübungen machen. Gott hat uns so einfach gemacht. Sich vor dem Wort Gottes beugen, demütigen und dem Demütigen schenkt die Offenbarung, die Bibel mal auf den Knien zu lesen. Knien zu lesen. Herr, rede, dein Knecht hört. So viele lesen die Bibel gar nicht. Kennt sich in der Bibel gar nicht aus. Ohne der Bibel wirst du das Buch, wirst du Gott nicht finden. Wenn ich eine Reise irgendwo mache, weißt du, was ich als erstes mir anschaffe? Plan, Karte. Und dann fahre ich nach der Karte, da braucht mir niemand was erklären, wie ich da hinkomme. Ich komme überall hin, ich habe meine Karte. Ich habe eine ganz tolle Karte für Indien und für Pakistan gehabt. Und da wusste ich auch so ganz genau. Und da habe ich sogar Stadtpläne mir für manche Sachen ausgedruckt. Also nach dem Stadtplan, da gehe ich nach dem Stadtplan. Und wenn du zu Gott kommen möchtest, brauchst du einen Stadtplan. Und zwar einen sehr guten Stadtplan, damit du nicht in der Einbahnstraße irgendwo landest. Und so viele landen in Einbahnstraßen, die Straße ist zu und die Straße ist zu und die Straße ist zu, weil sie keinen richtigen Stadtplan haben. Du musst einen Stadtplan haben, wo die Sackgassen und die Einbahnstraßen eingezeichnet sind in deinem Leben. Da kommst du nicht durch, brauchst gar nicht probieren. Und du kannst dir so manchen Umweg in deinem Leben ersparen, wenn du einen guten Plan hast, einen guten Stadtplan hast. Und das ist ein Fahrplan, wo du in deinem Leben weiterkommst. Das ist genauso, wenn du mit der Eisenbahn fährst, fahr nicht gerne. Aber wenn du mit der Eisenbahn fährst, weißt du, brauchst du auch so einen Fahrplan. Da musst du wissen, früher gab es so dicke Bücher, wo du immer umsteigen musst. Welchen Zug du wann nehmen musst und wie viele Stationen du noch fahren musst, um dort hinzukommen. Und genau das ist die Bibel. Die Bibel ist so ein Fahrplan, der dir den Weg sagt, wo du willst also von hier nach dort. Und wie komme ich dorthin? Nacheinander. Das ist die Bibel. Beschäftige mit der Bibel. Gott findet man in der Bibel. Dazu brauchst du keine Kirche. Dazu musst du nur deine Bibel lesen. Und zwar laut lesen. Mit Ohren, Augen und Mund. Und dort wird Gott skizziert. Dort wird dir ein Bild gemalt von Gott. Dort haben Menschen Gottes Erfahrungen niedergeschrieben. Die sind geschockt, lagen sie wie tot zu Boden oder die ganze Nacht gekämpft. Der andere steht am brennenden Busch. Wer bist du? Und dann haben sie ihre Gotteserfahrungen. Und dann bringst du all diese Gotteserfahrungen zusammen und plötzlich merkst du, es kann bei mir auch so passieren. Dort ist skizziert, wie Gott erlebt wurde von einzelnen Menschen. Und genau diesen Weg kannst du gehen. Andere sind den Weg gegangen. Du musst das Rad nicht nochmal neu erfinden. Das, was andere schon erfahren und erlebt haben, du musst es jetzt nur noch anwenden für dich persönlich. Wie sehe ich Gott? Wie erkenne ich Gott? Du musst die Augen aufmachen und die Ohren aufmachen und die Sinne einschalten. Alle deine Sinne einschalten. Aber ein Problem ist, der moderne Mensch, besonders hier in Deutschland und in der westlichen Welt, der leidet unter religiösen Stress. Oder der leidet grundsätzlich unter Stress, hat gar keine Zeit für Gott und das Göttliche. So stressig. Der ist religiös, der ist in jedem Gottesdienst, aber Gott kann zu ihm nicht sprechen, weil er gar keine Zeit hat. Wann soll er sprechen? Höchstens nachts, wenn er schläft. Gott will zu dir reden. Er sich dir offenbaren, sich dir mitteilen. Du musst dir Zeit nehmen, die Bibel zu lesen. Zeit nehmen, um die Bibel zu lesen, ganz einfach. Zeit nehmen, um Gottes Reden zu vernehmen, zu hören. Was hat er mir zu sagen? Zeit nehmen. Sehen, wie Gott zu den anderen gekommen ist und dann vergleichen, wo bin ich? Eigentlich, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Jemand hat festgestellt, 99% sind alle Menschen gleich. Gibt nur Männlein, Weiblein. aber sonst 99% sind alle Menschen gleich in der Welt. Bisschen andere Haarfarbe, bisschen andere Augenfarbe, andere Hautfarbe. Aber sonst sind die Menschen in der Struktur, in allem funktionieren alle gleich. Da ist nur eines, nur 1% ist bisschen anders. Nur 1%. So, nimm dir Zeit. Wir haben die anderen Gott erlebt. Und wie das bei den anderen funktioniert hat, bei den 99% funktioniert hat, wird es bei dir auch noch funktionieren. Wie die anderen Gott erlebt haben. Gewiss, es wird Kämpfe geben. Hat jetzt Gott zu mir gesprochen? Der Teufel? Wie bei Mohammed? Da kriegt er zuerst mal das Wort Gottes auf der einen Seite, dann was von den Juden, dann was von den Christen, dann was von das Eigenes und dann noch diese satanischen Verse. Das kann man abtun, kann man wegschmeißen und dann kannst du kristallisieren und herausfinden, was ist von Gott gewesen, was ist von meinem Blechkasten gewesen, was ist von den Juden gewesen, was war von den Christen und was kann ich annehmen, was ist universell, was gilt überall und das kann ich dann übernehmen, was ist göttlich gewesen, das kann ich dann übernehmen. So, das gilt für die Bibel, das gilt für den Glauben, das gilt für alle Bereiche des Lebens. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Sehen, wie die anderen Menschen Gottes Begegnung hatten. Wie es bei ihnen war. Wir müssen uns Zeit nehmen, auf Gott zu hören. Nicht nur lesen. Du kannst die Bibel, das Alte Testament in 40 Stunden, das Neue Testament vielleicht in 15 Stunden durchlesen. Du hast geschafft. Das geht ganz schnell. Also nonstop. Aber es geht nicht nur, dass du gelesen hast, sondern verinnerlicht. Der Jude, weißt du, was der Jude macht beim Bibellesen? Der Jude nimmt die Bibel und er liest nicht so wie wir Deutsche. Wir lesen von hier nach dort. Der liest von dort nach hier. Sie liest anders. Und das hat verschiedene Gründe. Aber ich will diese Gründe nicht anführen. Und dann, weißt du, was er macht? Er nimmt einen Griffel, nimmt einen Stab und dann singt er. Dann singt er die Worte Gottes. Und ich denke, das ist heute Abend ganz arg wichtig, dass du nicht von vorne die Bibel liest, wie wir das machen. Die Bibel wird, ist Wort Gottes, ist ein orientalisches Buch, wird von hinten nach vorne gelesen. Vom Ziel her. Vom Ziel her Wort Gottes lesen. Was hat das Wort Gottes mir zu sagen vom Ziel her? Und dann kommst du zum Anfang. Für uns Westler ein bisschen ungewohnt, das Pferd von hinten aufzusäumen. Aber das ist kein Problem für uns. So von hinten. Und dann singen. Probiere einmal die Bibel nicht nur laut zu lesen, sondern singend zu lesen. So wie der Rabbi oder so singend Wort Gottes zu lesen. Singend. Und dann wirst du merken, dann bekommt das Wort Gottes eine tiefere Bedeutung, dringt tiefer in deine Seele hinein. Singend die Bibel zu lesen. Probiere es mal. Das ist eine interessante Form der Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Singend die Bibel zu lesen. Singet die, und dann verbindet die Silben, verbindet die Worte, verbindet die Gedanken, verbindet die Inhalte. Singend. Singend. Zeit für die Zwiesprache mit Gott zu nehmen. Weißt du, Gott schauen, aber du hast gar keine Zeit. Oh, Heiland, hallo, guten Tag. So, hi. So wie die Engländer das machen, Amerikaner, hi. So, und dann gehst wieder weiter. So, schnell den Heiland guten Morgen sagen und dann kannst du wieder weitermachen, Herr Jesus. Ich habe noch Geschäft, ich muss jetzt zur Bank und ich muss dorthin und so weiter. Hi, Herr Jesus. Wir brauchen Zeit. Hinsetzen. Zuhören. Mal 7 Tage sitzen vor dem Herrn. Eine Sitzung vor dem Herrn. 7 Tage. Warten, bis Gottes Wort kommt, bis Gott sich offenbart, bis Gott das Zelt betritt. Er ist ja König. Wir sind ja Monarchisten. Immer noch. Nicht Theokraten. Monarchisten. Aber Theokraten, die an die Herrschaft Gottes glauben, Zeit nehmen, damit Gott kommt. Du kannst Gott nicht manipulieren. Du musst kommen, dann und dann. Er kommt, wann er will. Und dann erscheint er, wann er will. Und wie er will. Wir müssen auf Gott warten. So wie du auf den Zug wartest, so wie du auf den Bus wartest, so musst du auch auf den lieben Gott warten. Und das haben wir verlernt, auf Gott zu warten. Ganz ruhig Amen sagen, das ist wahr. Wir sind so ungeduldig. Da stehen wir schon auf, wann kommt er? Und ich stehe schon 7 Stunden hier und da kommt immer noch nicht. Warten. Weißt du, was Warten ist? Wir haben nicht mehr gelernt, Leerlauf in unserem Leben zu haben. Wir müssen immer Action haben. Leerlauf. Leerlauf in der Gegenwart Gottes. Hast du schon einen Moment gehabt, wo du vor Gott bist und die Schnauze hältst? Diesen Moment brauchst. Nicht Mund. Weißt du, wir plappern zu viel wie die Heiden, machen zu viele Worte und wir denken, wenn wir viele Worte machen, dann wird der liebe Gott uns hören. Vergiss es. Mund halten. Still sein. Leerlauf. Kommt nicht. Weißt du, wenn der Herr so schnell nicht kommt, weißt du, was dann passiert? Ich bin so einer, ich weiß nicht, wie du bist, aber ich fange mal mit meinem Nachbar zu unterhalten. Ich fange mit meinem Nachbar, komme in Gespräch, dann überbrücke die Zeit, dann gucke den Vögeln zu oder irgendwas finde ich. Also ich beschäftige mich dann, plötzlich entdecke ich meine Umwelt. Wenn wir warten, entdecken wir unsere Umwelt, entdecken unsere Mitmenschen. Und genau das ist, wie wir Gott finden, wie wir Gott begegnen. Plötzlich, ja, warten. Hast du schon mal gewartet? Bestellt und nicht abgeholt worden. Warten. Nochmals warten. Und nochmals warten. Denkst manchmal, der moderne Mensch denkt, er kann sich keinen Leerlauf leisten. Aber wir brauchen Leerlauf. Ruhephasen in unserem Leben, um zu reifen. Wir brauchen Ruhephasen. Durch stilles Sein werden wir stark, sagt uns die Bibel. Und in der Stille, wo ist Gott zu begegnen? Im Donner? Im Blitz, im Rauschen des Meeres, beim Elia. Überall wartet er auf Gott, ja, weil er so viele Wunder gesehen und schon gelesen hat. Du liest viel zu viel Erweckungsgeschichten. Alles ist schön und gut, dass der Kirchturm brennt und die Erde bebt und die Städte bewegt sich und alles sonst miteinander. Weißt du, du liest viel zu viele religiöse Märchen. Gott war überall, Gott war nirgends. Und dann war fast enttäuscht. Und erst in diesem stillen Säuseln der Backerbäume kam die Herrlichkeit Gottes. Erst in dieser Stille. Bei dir kocht das Blut, dein Blutdruck. Du musst Baldrian nehmen, bevor du betest. Ja, ja. Eine ganze Flasche Baldrian. Wenn du das getrunken hast, dann kannst du richtig ins Gebet fallen. Nein, nicht schlafen. Ich meine nicht schlafen. Die Jünger waren betrunken beim Abendmahl im Garten Gethsemane. Die haben zu viel von diesem süßen Wein getrunken. Und die Sonne des Orients hat noch das Übrige getan. Und die sind müde geworden. Trink mal 3 Becher Wein. Trink mal 3 Becher, glaube ich, gell? 5? 4? Ja, trink mal 4 Becher von dem guten Karmelwein. Oh. Trink mal. Da kriegst schon deinen Schwips. Und genau das war passiert im Garten Gethsemane. Eingeschlafen. Könnt ihr mit mir nicht eine Stunde wachen? Hat der Herr gesagt. Kein Leerlauf verkraften. Wir müssen uns Zeit nehmen, wenn wir Gott sehen möchten. Und zwar genauer hinsehen. Genauer hinsehen. Konzentrierter hinschauen. Also sich auf einen Punkt konzentrieren. Wir verzetteln uns so gerne. Hast du schon mal den Sternen am Himmel zugeguckt? Und weißt du, da denkst, gibt's keine Sterne. Aber guck mal genau hin und plötzlich findest du Verbindung, plötzlich findest du die Sternbilder. Und dann findest du die Planeten. Die meisten wissen gar nicht, wo Planeten sind und wie die Planeten aussehen, weil die nie genau hingeguckt haben. Und dann entdeckst du plötzlich die Planeten, wenn du genau auf einen Platz dich konzentrierst. Uns fehlt die Konzentration. Nicht nur der Leerlauf, die Ruhe, die Stille, sondern auch die Konzentration. Wir sind Vielseher, Fernseher, aber keine Gottesseher. Die Propheten der Bibel, die ersten Gläubige, wurden Seher genannt. Die haben Gott geschaut. Und wir sollten wieder Seher werden. Ich habe Gott geschaut und ich lebe immer noch. Das war, was Jakob hier erlebt hat. Sich Zeit zu nehmen, Zusammenhänge zu sehen. Die Spur Gottes in seinem Leben zu entdecken. Die Hintergründe erkennen in seinem Leben. Die Ziele und Absichten Gottes zu sehen. Den Plan Gottes zu sehen. Gott hat mit mir einen Plan. Das ist alles kein Zufall, dass ich hier bin. Gott hat einen Plan für mein Leben. Viele wollen gleich Gottes Angesicht sehen, aber sehen nicht die Spuren Gottes. Nicht erst in meinem Leben, sondern die schönen Schneeberge. Spreewald, das Wasser, die Bäume. Die sehen die Spinnennetz nicht mehr. An einem Straßenrand irgendwo, an einem rostigen Schild. Aber da diese wunderbare Kreation, diese Kreativität einer Spinne. Und weißt du, was die Bibel sagt? Geh, du Faule, zur Ameise. Geh zum Dachs. Geh zum Kranich. Geh zu der Schwalbe. Lern von der Natur und du wirst plötzlich etwas entdecken von Gott in der Natur. Die Schwalbe weiß ihre Zeit, aber mein Volk weiß nicht die Zeit. Die weiß ganz genau, die haben eine innere Uhr. Wenn du Gott geschaut hast und Gott in dir hast, hast du eine innere Uhr. Dann weißt du, wann du aufstehen und wann du schlafen gehen kannst und sollst. Dann hast du eine innere Uhr. Diese innere Stimme ist mehr als nur das, dass dir bestimmte Impulse gibt. Du hast eine innere Uhr. Dann sagst plötzlich diese innere Uhr sagt, stopp, es ist genug, es reicht. Sagt auch die innere Uhr, es reicht. Das ist Gott schauen, du, mal diese innere Uhr entdecken. Die Schwalbe hat es, so kleines Vögelchen, hat was in sich, was uns Christen fehlt. Geh hin und lerne von der Ameise, wie fleißig so ein Tierchen ist. Wo ist da der Computer? Wo ist da die Datei? Bei dieser kleinen Ameise. Und wie perfekt alles funktioniert. Oder zur Biene. Selbst bei der Wespe kannst du was lernen. Spuren Gottes. Die Hand Gottes in deinem Leben sehen. Bevor du das Angesicht Gottes schaust, sieht die Hand Gottes in deinem Leben, was der Herr schon alles gemacht hat. Und zwar noch, ehe du geboren wurdest, im Mutterleib hast du mich wunderbar zubereitet. Die meisten Christen glauben, mit der Bekehrung fängt mein Leben an. Das ist Tag X. Nein. Tag X ist, bevor die Welt gelegt wurde, von der Mende dieser Welt gelegt wurde. Das ist der Tag X für mich. Das ist dieser besondere Tag. Da fängt mein Leben an. Wo warst du, als ich die Grundfeste der Erde gelegt hast? Ich war bei Gott. Alle meine Tage sind bei dir gezählt, sagt der Hiob. Angesicht Gottes schauen, die Hand Gottes. Und dass ich hier bin, mit dem, was ich bin, ist kein Zufall. Ich bin kein Unglück der Natur. Ich bin im Plan Gottes. Da fängt schon das Sehen Gottes an. Die meisten Menschen haben ein falsches Bild von Gott. Ein kaputtes Bild. Ein religiöses Bild. Ein charismatisches, ein pfingstliches, ein pietistisches Bild von Gott. Ein religiöses Bild von Gott. Nur da, wo ich mich beschneiden ließ oder taufen ließ, bin ich erst Glied des Volkes Gottes. Aber er hat mich gewollt. Und wenn schon ein Johannes der Täufer im Mutterleib erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, der noch nicht einmal das Vaterunser beten konnte, der wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Kannst du dir vorstellen? Da fängt dein Leben an. Gott hat mich gewollt. Und da fängt die Sicht Gottes, dass ich sehe, oh, mein Herr hat alles unter Kontrolle. Er hat mich bis hierher geführt. Er hat mir bis hierher geholfen. Er hat mich bis hierher getragen. Er hat mich bis hierher erhalten. Ich könnte schon längst tot sein. Wenn ich mir vorstelle, in manchen Ländern Lebenserwartung 35 Jahre. Habe ich schon zweimal überholt bald. Was ist? Guck mal, Mann. Und ich darf immer noch leben. Ich darf immer noch da sein. Spuren Gottes in der Geschichte. Die Wunder in der Bibel. Zuerst sollten wir die Schönheiten Gottes sehen, bevor wir Gott selber sehen. Sein Reichtum. Gestern haben wir vom Reich Gottes gehabt. Hier auf Erden, Himmelreich. Wir sollen die Natur sehen, diesen schönen Stern, auf den Gott gemacht hat für uns Menschen. Und dieser Stern ist schön und muss schön sein und muss schön werden, noch schöner werden, als es ist. Wir polieren diesen Stern noch auf. Halleluja. Deshalb sind wir da. Macht euch die Erde untertan und herrscht darüber. Das ist, was Gott wollte von uns. Den Schöpfer entdecken. Wer die Natur nicht sieht, kann Gott auch nicht sehen. Wer kein Auge für die Schöpfung hat, hat auch kein Auge für den Schöpfer. Kann Gott gar nicht preisen, wie groß ist mein Gott. Bevor wir Gott sehen, müssen wir, jetzt kommt die nächste Stufe, verlass die Natur, müssen wir unser Ebenbild sehen. Schau deinen Nachbar einmal an. Nimm den Kopf so in die Hand von deinem Nachbar. Schau den an. Schau die Nase an. Schau die Augen an. Schau die Haare an. Hat er viel? Hat er wenig? Hat er keine? Schau mal deinen Bruder an. Wenn du Gott sehen willst, weißt du, wo Gott ist? In deinem Bruder. In deiner Schwester. Da ist der liebe Gott. Da ist er, das ist, Herr, ich will dein Angesicht sehen. Also, das ist ganz was anderes, als was wir manchmal uns vorstellen. und manchmal glauben und denken. Wir sind zu religiös geprägt, vergiftet, verseucht. Wer seinen Bruder nicht sieht, sieht Gott nicht. Wer seinen Bruder übersieht, übersieht Gott. In der Bibel heißt es, wie kannst du Gott lieben, wenn du deinen Bruder nicht liebst, den du siehst, und Gott, den du nicht siehst? Wie kannst du das tun? Wie kannst du Gott sehen, wenn du nicht siehst, wie es deinem Nächsten, wie es mit deinem Nächsten aussieht? Und dann erzählt Jesus da von dem jüngsten Gericht eine Geschichte und sagt, das Himmelreich wird gleich sein. Da werden viele kommen und werden sagen, Vater, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Oder Jesus? Oder Gott? Haben wir nicht Zeichen und Wunder getan? Haben wir nicht prophezeit? Haben wir nicht dies und jenes getan? Und du wirst sagen, ich kenne euch nicht? Und dann sagt er, was ihr dem Geringsten einem getan habt, mir getan. Und dann werden die Leute sagen, ja, wo warst du hungrig? Wo warst du nackt? Wo warst du krank? Wo warst du das und das? Und dann sagt er, was ihr einem der Geringsten getan habt. Weißt du, wo du Gott sehen wirst? Nicht in dem Multimillionär Rothschild oder irgendjemand, diesen reichen, großen und mächtigen. Du wirst deinen Bruder, deine Schwester in den Armen sehen. In den Armen, in den Schwachen, in den Kranken, in den Gefangenen, in den Unterprivilegierten. Dort ist der liebe Gott versteckt. Ist der verborgene Gott. Wir wollen das Angesicht Gottes sehen und Gott hat sich versteckt. Er hat sich versteckt hinter einem Strauch, Dornenstrauch. Und da wurde Moses neugierig, dieser brennende Busch, der nicht verbrennt. Was ihr dem Geringsten einem getan habt. Gott ist dort, wenn du das Angesicht Gottes sehen möchtest und du willst das. Gott ist dort, wo Not ist. Das ist nicht so eine Halleluja-Botschaft, die ich jetzt bringen kann. Ich möchte gerne rüberbringen, so eine Halleluja-Botschaft. Könnte ich es auch machen, wenn ich es wollte. Aber Gott hat mir aufs Herz gelegt, einfach die Wahrheit euch zu sagen. Und die Wahrheit ist, was frei macht. Und die Wahrheit ist, was uns hilft. Gott ist dort zu finden, wo Not ist, wo Leid ist, wo Schmerz ist, wo Seufzen ist. Denn das heißt, die Hütte Gottes bei den Menschen, Offenbarung im letzten Abschnitt der Bibel. Und weißt du, was es heißt? Da wird kein Geschrei mehr sein, kein Leid, kein Tod. Und keine Nacht, keine Finsternis mehr sein und so weiter. Dort ist Gott zu finden. Gott kommt runter, wo es nicht mehr tiefer geht. Wir wollen immer die Höhe Gottes sehen. Erhoben bist du, o Herr. Aber warum singen wir keine Lieder, die vor der Tiefe Gottes? Er hat sich erniedrigt, entäußert, nahm Knechtsgestalt an, wohnte unter uns. Willst du Gott sehen? Geh ein Stückchen weiter noch. Dann höre auf, die Fehler bei anderen zu sehen. Es gibt keine hässliche und keine gemeinen und keine komischen. Alle sind komisch, alle sind gemein. Und ich habe von Rothschild erzählt, er hat sein Haus immer unvollendet gelassen. Das war so seine Philosophie, weil es im Talmud steht, man sollte sein Haus nicht vollenden. Damit man immer weiß, ich bin hier nur auf der Durchreise, ich bin nicht fertig. Es gibt nichts Fertiges auf dieser Welt. Höre auf, Fehler bei anderen zu sehen. Lerne, und wenn du Gott sehen möchtest heute Abend, und ich lade dich ein, Gott zu entdecken, und ich weiß, wovon ich spreche, das ist meine Philosophie, das hat Gott mir gezeigt, und das lebe ich auch aus, und das praktiziere ich auch, alle Dinge gut zu betrachten, dass sie gut sind. So wie Gott es gemacht hat, der schaute an, Kaktus, so einen stachlichen Baum da. Es ist sehr gut. Eine Kröte. Sehr gut. Was gibt noch? Spinnen. Alle verschiedenen Sorten, als sie so alle aufmarschieren. Sehr gut. Sehr gut. Was gibt's noch, was du nicht magst? Schweine. Motten. Sehr gut. Affen. Sehr gut. Ratten. Sehr gut. Mäuse. Sehr gut. Alle haben einen bestimmten Zweck, die Ratten, die Mäuse und die Schweine und der Kaktus auch. Alles hat wenn diese Dinge aus dem Kreislauf der Natur rauskommen, stimmt die Natur nicht mehr. Stimmt das Leben nicht mehr, wenn etwas entfernt wird. Gott im gesamten Zusammenhang sehen. Lerne das Gute zu sehen. Nenne niemand und nenne nichts gemein. Auch den Judas Ischariot nicht. Gott ist ein guter Gott und will nur das Beste für uns. Und wir sollten diese Einstellung haben, denn dann werden wir teilhaftig der göttlichen Natur. Wenn du Gott sehen willst, dann sei ein Realist. Du siehst die Dinge sind da, die eine Seite. Du gibst für alles, was du siehst, die Note sehr gut, sehr gut. Gott macht keinen Fehler, auch wenn es Fehler ist. Sehr gut. Du entdeckst das Angesicht Gottes in deinem Leben, wenn du irgendetwas Negatives erlebst, etwas Negatives hörst, etwas Negatives dir begegnet, wenn du die Note sehr gut gibst. Dann kommt der liebe Gott nach Hause und dann stell mal vor, was das Menschenkind mir gegeben hat. Sehr gut. Sehr gut. Ich sollte eigentlich durchfallen. Ich sollte eigentlich verspottet werden. Und das zeigt er dann dem Teufel sogar. Und sagt, Teufel, guck mal, was die Person da unten mir gesagt hat, was er für Note gegeben hat. Sehr gut. Denn Teufel und Gott liegen im Clinch. Die sind im Kampf noch immer. Die fechten immer noch. Guck mal, was das Menschenkindlein mir gegeben hat. Sehr gut. Sagt mir immer sehr gut. Gott ist ein guter Gott. Und werde ein Realist. Weißt du, was das bedeutet? Um Gott zu sehen, überschätze dich nicht. Übernimm dich nicht. Überfordere dich nicht. Sei, wer du bist. Erkenne, dass du nichts bist. Aber er ist alles. So erkennen wir das Angesicht Gottes. In mir wohnt nichts Gutes. Oder glaubst du, dass da in dir was... Wer glaubt? Mal Test. Nein, lass mal lieber. Aber wir sind manchmal so von uns eingenommen. Gut und edel soll der Mensch sein. Wir denken, wir sind zu edel und schon so veredelt. Aber immer wieder, wenn du genau hinschaust, dann merkst du, was du für ein Ferkel bist. Was du für bissige Person bist. Dann merkst du plötzlich, wie gemein und gehässig du sein kannst. Lass nun der Laus über deine Leber laufen. Jemand auf deine Hühneraugen treten. Da gehst du wieder hoch wie eine Rakete. Lass es mal passieren. Und dann ist mit deiner Frömmigkeit alles zu Ende. In Süddeutschland, in der Schweiz, da war ein Pastor, der wurde eingeladen in so ein gemeinsamen Treffen. Und da war eine so Halleluja-Schwester. Und immer, Halleluja, das ist gut. Halleluja, preis den Herrn. So diese Halleluja-Geschwister. Weißt du, die Halleluja-Geschwister können schon einem auf die Nerven gehen. Halleluja, der Kaffee ist gut. Halleluja. Und diese Bruder, das ist so auf die Nerven, das ganze Halleluja-Gejodle so auf die Nerven, in der Schweiz, ist so auf die Nerven gegangen. Halleluja, 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 Halleluja. Und irgendwie passierte, da wurde Suppe ausgeschenkt und dann hat jemand sich vergriffen und irgend so ein Fleck auf dem Kleid. Und dann diese liebe Schwester fängt an zu fluchen. Und dann sagt der Pastor, Pastoren haben laute Stimme. Dann sagt er, Halleluja, ein Fleck im Kleid. Halleluja. Da zeigt sich, wo dein Halleluja-Christentum hinführt. Wenn so ein Fleck auf deinem Kleid kommt. Weißt du, solange du keine Flecken im Kleid hast, solange nichts passiert, nichts Außergewöhnliches dir zustößt, solange alle lieb und nett sind und freundlich sind und dich anlächeln und dich grüßen, dann kannst du immer Halleluja sagen. Aber Anbetung ist, wenn so Flecken im Kleid kommen, so ein Kratzer an dein heiliges Blechle kommt. Amen. So, überschätz dich nicht. Bleib auf dem Teppich. Wo sieht man Gott? Gott sieht man in der Stille. In der Stille. Als es noch keine Spiegel gab. Weiß nicht, wann das Spiegel erfunden wurde. Aber als es noch keine Spiegel gab. Weißt du, was der Mensch entdeckt hat? Er guckt ins Wasser und sieht sein Spiegel. Und weißt du, solange das Wasser aufgewühlt ist, siehst du dein Spiegelbild nicht. Wenn das Wasser aufgewühlt ist. Aber erst, wo das Wasser zur Ruhe kommt, kannst du reingucken und siehst ein Spiegelbild. Und genauso, du kannst Gott sehen, wenn wir zur Ruhe gekommen sind. Innerlich zur Ruhe gekommen sind. Vergebung der Sünden. Mein schlechtes Gewissen mich nicht mehr plagt. Meine Zukunft mich nicht mehr plagt. Meine Vergangenheit mich nicht mehr plagt. Die Menschen mich nicht mehr plagen. Dass die Menschen mir vollkommen egal sind, ob sie etwas tun oder nichts tun, ob sie glücklich oder unglücklich sind. Die Welt mich von mir aus untergehen kann, wo mir alles plötzlich egal ist, wo ich alles Gott überlasse. Dann wird's ruhig in meinem Leben. Alles Gott anheimstelle. Ob die mich lieb haben oder nicht lieb haben. Wichtig ist, dass Gott mich liebt. Und wenn du weißt, ich bin von Gott geliebt, dann ist dir alles andere egal. Wenn du weißt, ich bin ein Königskind, Gotteskind, dann kann dir vollkommen, alles andere vollkommen egal sein, was die lieben Geschwister, was die lieben Freunde, was die lieben Nachbarn, was der Chef von dir denkt, das kann dir vollkommen egal sein. Wenn du weißt, ich bin von Gott angenommen, zur Stille kommen. Religiöse Menschen sehen nicht das Angesicht Gottes, weil sie so unruhig sind. Sie sind blind für die Wirklichkeit. Sie gehen an der Wirklichkeit vorbei, an ihrer Wirklichkeit. Sie gucken viel zu viel in den Himmel. Viel zu viel in den Himmel. Sie sehen nicht, was vor die Füße liegt, was vor die Hände liegt. Sie erkennen nicht, dass der liebe Gott gar nicht so weit ist. Der ist nicht im Himmel. Und diesen Himmel, den du dir ausmalst als Himmel, der existiert ja gar nicht. Denn die Bibel sagt, alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wo soll der liebe Gott sein? Wo ist das Ende des Universums? Bisher hat man das nicht gefunden. Endlos. Und die Erde floh und es wurde keine Stätte, kein Platz gefunden. Das ist der Himmel. Wo ist Gott? Weißt du, wo Gott ist? Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen. Ist der Himmel. Und weißt du, wo der Himmel ist? Wo zwei oder drei einmütig miteinander sind. Das ist, du musst wissen, warum das da drin steht. Einmütig beieinander. Drei Juden, wenn die drei Juden zusammenkommen, gibt's vier Meinungen. Und das hat Jesus gemeint. Dass wenn drei Juden zusammenkommen, da gibt's nur eine Meinung. Und dann ist er mitten unter ihnen, wenn es eine Meinung gibt. Nicht vier Meinungen. Ja. Was denkst du jetzt? Stille. Alle, als sie einmütig beieinander waren, fiel der Heilige Geist. Wir gucken viel zu viel nach oben und suchen Gott am falschen Platz, wo er gar nicht zu finden ist. Wir sind betriebsblind in unserer Religion geworden. Uns fehlt Nüchternheit und Besonnenheit. Coolen Kopf. Wir rennen jedem Trottel nach. Der sagt, hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus. Religiöse Menschen machen sich selbst und anderen was vor. Blinde Blindenleiter, sagt Jesus von den Schriftgelehrten einmal. Sie haben den Schein der Gottseligkeit, aber die Kraft fehlt diesen Menschen. Gottes Angesicht sehen ist nicht hinter jedem Menschen herlaufen. Jakob war allein mit Gott. Weder Lea, noch Rahel, noch seine lieben Buben, noch sonst irgendjemand war dabei. Er war allein mit Gott. Er war allein mit Gott. Nicht nur der Schein. Vieles wird gespielt. Und du solltest heute Abend dich hüten, anderen was vorzumachen und dir selber was vorzumachen. Zu überspielen. Wenn hier drin nichts drin ist, kann auch nichts rauskommen. Wenn du leer bist, dann wird nur Leere rauskommen. Und dann gehen die Leute nachher. Und du auch. Die Bibel sagt, sie haben den Schein eines gottseligen Lebens, aber die Kraft verleugnen sie. Ihnen fehlt die göttliche Rückendeckung. Wo finde ich Gott? Weißt du, Jesus hat gesagt, wenn du betest, kommt in die neue Nazarethkirche, hat er gesagt, oder? Hat er gesagt, wenn du betest, geh in die Kammer, schließ die Tür zu und der in das Verborgene sieht, wird öffentlich vergelten. Gott ist in der Kammer, in der Putzkammer, Besenkammer. In der Rumpelkammer. Dort ist Gott. Dort ist Gott zu finden. Wenn du Gott suchst, geh in die Rumpelkammer. Du sagst, ich kann nicht beten. Es ist kein Weihrauch, keine Kerze. Da ist keine Stille da. Da gibt's Mäuse unter Umständen. In der Rumpelkammer. Es mieft Schimmel, alte Klamotten. Aber genau dorthin, geh in die Kammer und schließ die Tür zu. Auch wenn es eine Räucherkammer ist. Und wenn du mit dem Schnitzel fertig bist, mit den Schinken, dann fängst du an zu beten. Sagst, Herr, ich komme erst nicht raus, bis ich nicht... Okay. Gott wird mal schauen, wenn man reines Herzens ist. Zerbrochenen Herzens. Zerbrochenen Herzens. Weißt du, wenn unsere Gedanken rein sind, unsere Motive rein sind, unsere Absichten rein sind, unser Leben sauber ist... Bei vielen ist das Leben gar nicht sauber, du kannst Gott gar nicht sehen. Du lebst nicht ordentlich, wie du nach der Bibel leben solltest unter Umständen. Du tust nicht das, was Gott dir gesagt hat. Deine Beziehungen sind zerstörte Beziehungen. Du bist mit allen Leuten in Krach. Und jetzt möchtest du mit Gott Frieden machen. Wie willst du mit Gott Frieden machen, wenn du mit allen Menschen in Krach bist? Verstritten. Vor Gott zerbrechen. Was heißt das? Nicht, dass du jetzt kaputt gehst. Gott macht niemand kaputt. Also das ist eine ganz dumme Phrase und dummer Gedanke. Also vor Gott muss ich kaputt sein. Nein. Vor Gott wirst du gesund, wenn du zu Gott kommst. Aber, und das meint zerbrochen sein. Bei mir muss sich was verändern. Wenn ich zu Gott komme und ihn geschaut habe, bin ich nicht mehr derselbe. Mit mir stimmt's nicht mehr. Dann ist mit mir was passiert. Als der Jakob Gott begegnete, dann ist mit ihm was passiert. Er war nicht mehr derselbe. Er hinkte. Seine Umgebung hat sofort gemerkt, der Mann hat ein langes Bein oder kurzes Bein oder steifes Bein, der humpelt. Als Jakob von Gott berührt wurde, mit dir passiert etwas, das deine Nachbarn merken, der ist Gott begegnet. Also mit dem ist was passiert. Ist Schlaganfall merkst du ganz schnell oder irgendeine andere schwere Sache, was über dein Leben kommt. Merkst du plötzlich, er ist nicht mehr der Alte. Dieser alte Jakob, der immer nur haben will, der immer nur nach allem greift und giert, er ist nicht mehr derselbe. Er ist nicht nur religiös angemalt so jetzt. Nein, er ist von innen her verändert. Er hat eine ganz neue Natur. Aus diesem Wolf ist ein Schaf geworden, ein Lamm geworden. Er ist total verändert. Er ist nicht nur angehaucht, seine Natur hat sich verändert. Er muss sich auch nicht mehr verstellen jetzt. Moses, du kannst mich nicht sehen, hat Gott zu ihm gesagt. War er nicht fromm genug? Hat er nicht viel gebetet? Was war mit ihm los? Warum können wir Gott manchmal nicht schauen? Wir möchten und wir schaffen es nicht. Jesaja 59, 2. Wird gesagt, was das Problem ist, warum wir Gott nicht schauen können. Eure Sünden verbergen das Angesicht Gottes vor euch. Und wenn wir das anschauen, dann werden wir geschockt, was da drin steht. Vielleicht macht ihr als Hausaufgabe Jesaja 59 durchzulesen, damit ihr noch was zum Verdauen habt aus der Räucherkammer. Schwer zu verdauen. Aber ich möchte wir wollen das Angesicht Gottes schauen und wir überlegen uns, was mache ich falsch? Und hier ist eine ganz klare Sache. Das sind die Sünden Judas zuerst einmal oder Israels. Der Prophet erhebt schwere Anklage und Anschuldigung gegen das Volk Israel. Eure Sünden verbergen das Angesicht Gottes. Schrecklich. Ja, mir sind doch meine Sünden vergeben. Gewiss sind deine Sünden vergeben. Aber wie ist es mit den Sünden anderer? Hast du den anderen auch vergeben? Eure Sünden vergeben. An euren Händen, an den Händen der Juden klebt Blut. Hier in der Bibel steht es, Jesaja 59. An euren Händen klebt Blut. Wie viele Propheten haben sie ermordet? Wie viele Revolutionen wurden inszeniert durch jüdische Menschen? Die Geschichte ist voll davon. Und das sagt Gott über Israel hier. Unrecht befleckt eure Finger. Unrecht befleckt eure Finger. Wenn sie den Mund aufmachen, Jesaja 59, Lug und Betrug kommt aus eurem Mund. Vor Gericht seid ihr nicht ehrlich. Ihr fragt nicht nach Recht. Das alles steht hier in Jesaja 59. Und das ist was, ihr fragt nicht nach Recht. Gott sehen ist nicht nur, dass mir meine Sünden einmal vergeben sind, sondern richtig leben. Als voll Gottes leben. Nicht wieder weiter morden wie bisher, weiter sündigen wie bisher, weiter auf andere mit dem Finger zeigen wie bisher. Sie fragen nichts nach Recht. Also soziale Verhältnisse schmieden Pläne, um andere ins Verderben zu stürzen. Er lässt also nichts Gutes, dieser Prophet hier. Und das spricht er über Israel. Alttestamentliche Volk Gottes, aber wie sieht es mit dem neutestamentlichen Volk Gottes aus? Eure Anschläge sind tödlich. Wie viel Meuchelmörde? Wie viel Böses wurde geplant? Ihr habt keine Hemmungen, Blut unschuldiger Menschen zu vergießen. Jesaja 59, habt keine Hemmungen. Wo ihr hinkommt, hinterlässt Zerstörung und Verwüstung. Wie ist dein Leben, wenn du da gewesen bist? Sind die Leute glücklich, wenn du gehst? Oder vermissen sie dich und sagen, wo ist sie geblieben? Oder wir sind froh, dass die weg sind. Was für Spuren, was für Eindruck hinterlassen wir mit unserem Leben? Von den Gläubigen, sie fanden Gnade bei Gott und Menschen. Sie hinterlassen Spuren der Zerstörung und Verwüstung. Um Glück und Frieden anderer kümmert ihr euch nicht. Das ist, was die Sünden des Volkes Gottes sind, der Frommen, der Gläubigen. Es steht, um Glück und Frieden anderer kümmert euch nicht. Du willst das Angesicht Gottes sehen. Um Glück und Frieden anderer kümmert euch nicht. Was geht mich dann? Nicht meines Bruders Hüter? Muss ich auf den aufpassen? Er soll selber Augen aufmachen. Um Glück und Frieden anderer kümmert euch nicht. Jetzt weißt du, warum sich Gott so versteckt und verbirgt und uns nicht hört und uns nicht hilft. Können wir schreien. Die Juden haben auch geschrien. Tempel wurde zerstört, Holocaust kam, all das geschieht, alle Jahrhunderte, sie wurden zerstreut, weil das Volk Gottes sehr stark betroffen hat. Und das betrifft auch die Christenheit. Genauso. Die Frommen, die Gläubigen, kann uns auch betreffen. Wie Blinde tasten sie sich an der Wand entlang, an der Klagemauer oder an der Kirchenmauer, an den Kirchenwänden. Wie Blinde. Gott wundert sich. Und das 59, Vers 16, Jesaja. Gott wundert sich, da ist keiner da, der gegen das Unrecht aufschreit. Die Sünden. Keiner ist da, der gegen das Unrecht aufschreit. Soziales Unrecht, menschliches Unrecht, Unterdrückung oder was es auch immer ist. Keiner schreit gegen das Unrecht auf. Und das ist, wenn wir schweigen und zum Unrecht schweigen, wenn wir Unrecht sehen in unserer Umgebung und nichts dagegen tun, wir werden schuldig. Und dann sind unsere Gebete blockiert und schon aufgehalten und wir kommen zu Gott nicht durch. Wenn wir gegen das Unrecht nicht aufschreien. Aber Gott sei Dank, Jesus hat aufgeschrien, der Sohn Gottes schrie mit lauter Stimme, mein Gott, er griff ein in die Speichen der Weltgeschichte. Und dann eine wunderbare Verheißung. Und das ist, was hier ist, die Gemeinde auf dem Zionsberg. Die Gemeinde auf dem Zionsberg. Da, wo das Abendmahl stattfand. Darf ich mal fragen, wer war schon in Jerusalem, in Israel? Also, preis Gott. Schön. Und ihr wart bestimmt im Abendmahlsaal auf dem Zionsberg. Dort auf dem Zionsberg, im Abendmahlsaal, dort fing die Gemeinde an. Und unter uns hat Petrus gepredigt, ist das Grab Davids, genau exakt unter uns, unter dem oberen Saal, dort auf dem oberen Söller. Dort fing die Gemeinde an, dort war die Gemeinde, hat sich die Gemeinde versammelt. Dort wurde diese Gemeinde entstanden. Und das ist, was Gott baut. Und die Gemeinde. Und die Gemeinde sollte etwas anders sein. Und jetzt redet er von der wunderbaren Befreiung der Zionsgemeinde. Und wir gehören zu der Zionsgemeinde als Neutestamentler. Als solche, als Nachkommen des Herrn oder Jesu, die an Jesus Christus glauben. Aber es ist so wichtig, dass wir jetzt mit Gott Gemeinschaft aufbauen. Anfangen, mit Gott zu kooperieren. Anfangen, uns Zeit zu nehmen für Gott. Jetzt ganz anders als vorher. Suchet mich, sagt Gott durch den Propheten Amos. So werdet ihr leben. Suchet mich, so werdet ihr leben. Gott suchen. Wie mache ich das? Ich bin enttäuscht eigentlich von Deutschland. Als ich in Indien war, ich habe so viel Gottesfurcht gesehen. Götzen haben sie auch gehabt. Oder in Pakistan. 97% des Landes ist muslimisch. Aber ich habe Gottesfurcht gesehen. Egal, auch wenn die Religion anders ist. Aber Gottesfurcht war da. Und hier in Deutschland gibt es keine Gottesfurcht. Jetzt habe ich im Fernsehen ein Interview gesehen. Ich habe Blamage für ganz Deutschland. Durch NTV oder wie dieser Sender da heißt. Da wurde auf der Straße Leute befragt, was ist Ostern, was bedeutet Ostern. Kein Mensch hat gewusst, was Ostern ist. Unser Volk ist verblödet. Ist ahnungslos. Die haben nicht gewusst, was Ostern ist. Katastrophe. Gebildete Menschen. Keine Ahnung, was Ostern ist. Und das ist Deutschland. Christliches Abendland. Vergessen wir das ganze Zeug. Da kamen nachher drei Mädchen. Die waren wahrscheinlich in der Sonntagsschule. Die haben sie gewusst, was Ostern ist. Und haben wenigstens noch aus der Patsche geholfen. Keine Ehrfurcht vor Gott. Keine Ehrfurcht vor Leben. Keine Ehrfurcht vor Gott. Keine Achtung vor Gott. Gott suchen beginnt, indem ich Ehrfurcht vor Gott habe. Und ich bin nicht sicher, dass in Pakistan, in Indien und sonst wo auf der Welt und selbst im tiefsten Heidentum, dass die Menschen Gott näher sind als hier die Leute im Westen, die nur Materialismus haben, die schöne Autos fahren und wunderbares Leben führen und doch innen drin leer sind. Die haben keine Ahnung von Gott. Sind ganz weit weg von Gott. Die müssen zuerst einmal verkaufen, alles was du hast und folge mir nach. Zuerst musst du vielleicht ganz arm werden, um Gott zu finden. Ganz arm. Vielleicht muss uns noch alles genommen werden. Wir haben viel zu viel. Und es wäre, ich sag euch eines, wenn ihr für Erweckung betet, ihr tut was ganz Schlimmes unserer Nation an. Es kann sein, dass Krieg kommt, dass Not kommt, dass Hungersnot kommt, dass Trockenheit kommt, dass Katastrophe kommt, dass die Welt untergeht und dann, das ist was, ihr betet Gericht herbei. Erweckung ist Gericht herbei beten. Und dann verlieren sie alles und dann, Herrgott, Allmächtiger, wo bist du, bitte hilf mir. Und dann kommt, und in der Not, Verfolgung, Bedrängnis, da wachen die Menschen auf. Da wachen die Menschen auf. In Rumänien, ich habe in Rumänien gepredigt, als Ceausescu gepredigt hat, und ich habe in Rumänien gepredigt in Freiheit, als kein Ceausescu mehr da war. Und ich war enttäuscht, als ich das letzte Mal in Rumänien war. Die Gemeinden waren noch in Ordnung, aber die waren verstritten, gespalten, egoistisch. Da war auch die Anbetung war nicht mehr das, was die Anbetung einmal gewesen ist. Die haben alles, die haben Freiheit, die haben Dollar, die haben Euro, aber die haben den Heiligen Geist nicht mehr in dieser Kraft und Macht. Mit Gott reden, Gemeinschaft mit Gott zu haben, das ist auf Gott hören. Wie werde ich Gott finden? Wie kann ich Gottes Angesicht schauen? Jetzt werde ich ganz konkret. Mit Danksagung. Kommt vor sein Angesicht mit Danksagung. Sehr gut. Mit der Note sehr gut. Immer sehr gut. Mit Danksagung. Wer Dank opfert, der preist mich und ich werde ihm den Weg des Lebens zeigen. Gott offenbart sich Menschen, die Dank sagen. Danksagung ist das Opfer oder der Schlüssel, wie du die Tür zum Himmel aufmachst. Das ist das Anklopfen am Himmel. Danksagung. Wer Gott dankt, das Danken macht Gott, stimmt Gott günstig. Plötzlich kriegt er Kribbeln in die Finger. Plötzlich sagt, ich muss was tun. Wenn du anfängst, Gott zu danken, plötzlich stimmst du Gott mit Danken um. Danke, Herr. Nein, danke, Herr. Auch dieses Nein. Danke für das Nein. Danke für das Ja. Danke für alles. Mit dem Danken machst du die Tür auf. Wenn du Gott sehen willst, fang an zu danken. Fange an, Dankopfer zu bringen. Dankopfer, Opfer, grundsätzlich Opfer zum Opfer. Opfer ist erst Opfer, wenn es dir weh tut. Solange es dir nicht weh tut, ist es kein Opfer. Wenn du sagst, kann ich nicht. Nein. Und dann überwindest du dich letztendlich mit Schmerzen. Und das tut dir weh. Denn in der Bibel sollte man kein Tier Gott opfern im Alten Testament mit Fehler, dass du froh bist, so Caritas nimmt es mal, Rotes Kreuz und so weiter, so entsorgt, ist entsorgt, ist weg. Nein, das beste, stärkste, gesündeste, fehlerfreieste Tier, das wird geopfert. Das wirst du nicht, das Beste wirst du nicht, gibst du nicht gerne. Das gibst du mit einem schweren Herzen ab. Nur dumme Christen sagen, ja, ich mache das gerne. Also, ich bin nicht so dumm. Ich kämpfe. Ich ringe. Ist das, oh Herr, kannst du nicht mit dem anderen auch zufrieden sein? Diesen Braunen dort. Nein, ich will das Beste. Das Beste ist gerade für den lebendigen Gott gut genug. Das Beste. Und Dankopfern. Dankopfern in einer Situation, wo dir nicht zum Danken zumute ist. Fang an, dankbar zu sein, wenn du zu Gott kommst. Dankbarkeit heiligt deine Seele. Stimmt deine Seele in eine andere, bringt deine Seele in eine andere Verfassung, eine andere Dimension. Bevor Jesus irgendein Wunder tat, bevor die Menschen die Herrlichkeit Gottes sehen konnten, hat er die ganzen Klageweiber rausgetrieben. Im Himmel gibt es keine Klageweiber. Im Himmel wird's nicht geklagt. Und wir haben gesagt, dein Wille geschehe auf Erden, wie im Himmel ist. Im Himmel wird nicht geklagt. Im Himmel wird gelobt. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Wird Gott gepriesen. Danken ist der Schlüssel, wie du zu Gott vorgelassen wirst. Ich habe ein Dankeschön, das möchte ich abbringen. Und nachdem du dein Dankeschön angebracht hast, kannst du sagen, ich habe auch noch ein Problem. Aber zuerst einmal Dankeschön. Wer sich beschwert, und Klageweiber beschweren sich und jammern, wer du zu Gott kommst mit Klagen, da beschwerst du und du machst Gott das Herz schwer. Und sag, komm, bring den Mann raus hier. Der macht sich selbst und anderen das Leben schwer. Beschwer dich nicht. Danke. Danke für jede Situation. Die Bibel sagt, sag Dank alle Zeit für alles. So wirst du Gottes Angesicht sehen indem du anfängst zu danken. Dankbare Menschen heilen viel schneller. Also wenn du Krebs hast oder irgendeine Seuche hast oder irgendeine Krankheit hast, fang an zu danken. Zu danken Gott für die Krankheit. Zu danken, dass du diese Krankheit tragen kannst, dass du Kraft hast, diese Krankheit zu verkraften. Danke, dass er dies gegeben hat und dass du der Welt zeigen kannst, wie man mit der Krankheit umgeht, wie man die Krankheit trägt, austrägt und mal abschüttelt. Eines Tages. Danken. Fang an zu danken. Nicht anklagen. Du brauchst Audienz bei Gott. Du wirst sein Angesicht sehen. Du wirst von ihm empfangen werden, angehört werden, von ihm einen Segen bekommen, ihn einmal treffen, so ein Rendezvous, so ein Dating mit ihm haben. Dann klopfe an und sag, ich habe noch ein Dankeschön, ich muss was loswerden. Und geh dorthin und suche Gott. Wenn du Gottes Angesicht suchen möchtest, geh dorthin, wo Gott zu finden ist. Gott hat bestimmte Plätze immer wieder, wo er sich offenbart. Bestimmte Zeiten, wo er sich offenbart. Bestimmte Momente, bestimmte Situationen, wo er sich offenbart. Geh dorthin und such Gott an dem Platz, wo er sich offenbart. Schau die Menschen an. Du möchtest das Angesicht Gottes sehen. Schau dir die Menschen an, die Gott kennen, die Gott erlebt haben. Wir haben ja am Anfang des Jahres eine Botschaft von Gott gehabt. Berühre die Gebeine der Heiligen. Schau dir die Menschen an, die Gott erlebt haben. Wie sie blühen, wie sie strahlen. Schließ dich an einem Gesegneten an und du wirst gesegnet werden. Geh dem nach. Wie macht er das? Und guck mal, wenn der betet, wie betet er? Schau dem nach, wie er betet, wie er Gott sucht. Wie bei Gott Audienz findet. Dann kannst du ihm nachmachen. Renn nicht hinter jedem Trottel, der was vormacht. Sondern schau dir Menschen an, die blühen, die wachsen, die stark sind. Bei denen was passiert. Die ein Zeugnis haben, die begeistert sind von Gott. Schau dir solche Menschen an. Nicht die immer jammern und die sagen, ich brauche noch mehr vom Heiland. Schau solche Menschen an, die sagen, oh lieber Gott, hör auf zu segnen, ich platze. Schau dir solche an, die so voll der Herrlichkeit Gottes sind. Halt dich an Gesegneten, du wirst gesegnet werden. Dann fängt dein Angesicht auch zu strahlen. Lache und alle lachen mit. Weine und du weinst allein. Such nicht solche Menschen, die plärren. Schau dir die Menschen an, wie sie sich entwickeln, wie sie sich fühlen. Ich würde also nicht hinter jedem Menschen sagen, also, den nehme ich als Vorbild. Such dir ein Vorbild, wo du sagst, ich möchte. Der hat Gott gesehen. Der hat Gott erlebt. Der hat Gott erfahren. Und ich möchte das auch. Was der hat, möchte ich auch haben. Vielleicht findest du in Berlin nicht solche Leute. Vielleicht musst du weit fahren. Aber such dir, knüpf dir irgendjemand vor. Nicht irgendein Superstar irgendwo. Die Superstars, das sind nur aufgeblasene Luftballons. Stichst einmal ran und dann platzen die. Die ganzen Superstars kannst du vergessen. Such dir, und weißt du, such dir einen Menschen, der die Hölle durchgemacht hat und immer noch vom Himmel singt. Also was mich in Pakistan begeistert hat, dieses Männlein, ein kleiner Mann, 1,50 Meter, kurze Hände, so Kortegan-Kind, aber 18 Jahre Pastor einer charismatischen Gemeinde. Und wie diese kurzen Hände, wie der aufhob und diese kurzen Hände benutzt, auf Kranke zu legen, mit Kranken zu beten, der selber nicht laufen konnte, am Rollstuhl gebunden war, von Kindesbeinen an. Aber sein Herz brennt für Jesus. Solche Menschen sind Vorbilder, die für Jesus brennen, auch wenn die Hölle durchgemacht haben, durch Tiefen selber nicht laufen können, Hilfe von anderen brauchen, aber wissen, Halleluja. Und dieser Bruder, der sein Gottesdienst, das war mein erster Gottesdienst in Karachi, sein Gottesdienst. Und der Herr hat so mächtig gesegnet. Der Bruder, der ist nachher mit seinem Rollstuhl zu anderen Pastoren hingefahren, hat gesagt, Leute, wenn der Bruder Matudis wieder nach Karachi kommt, ich bin dann von Lahore nach Karachi wiedergekommen, hat er einen Gottesdienst auf der Straße arrangiert, weil seine Kirche zu klein war mit 2000 Leuten. Ganz spontan. War es nicht geplant eigentlich. Ganz spontan. Und wir mussten im Flughafen, weißt du, ich bin mir im Flughafen wie ein Penner vorgekommen. Ich schlaf im Flughafen auf der Bank. In Deutschland kannst du ja auf der Bank nicht schlafen. Da haben sie so Hocker dazwischen, so Geländer. Aber dort unten konnte ich auf der Bank, wir beide, der Andreas Krumbach und meiner Wenigkeit, wir lagen da und haben geschlafen. Und dann am nächsten Tag gleich weiter gepredigt und weitergemacht. Und 3 Tage kein Bett gesehen. Aber der Mann, ich habe mir gesagt, wenn der Mann mit seinem Rollstuhl hin und her fährt durch die ganze Karatsche und Leute mobilisiert und sagt, wir müssen da diese Versammlung machen. Und Gott hat so eine mächtige Versammlung gemacht. Der Teufel wollte nicht, dass diese Versammlung stattfindet. Ich betrete das Gelände, mir sowas noch nie passiert, betrete diesen Kiez und Lichter gehen überall aus. betrete das, ich lasse das, verlasse das Auto, steige aus und gehe über die Straße auf die andere Seite, komm und Lichter gehen aus. Und ich denke, jetzt, das fängt gut an. Jetzt im dunklen Prediger. Wir haben ja in Accra, hieß Accra die Stadt? Aber auch im Dunkeln. Dreimal ist das Licht ausgegangen. Weitergemacht im Dunkeln. Aber hier geht das Licht komplett aus. Die Lautsprecher fallen aus, die Orgel fällt aus, alles fällt aus. Dann kommen schnell Gaslampen an und wir gehen hin und ich frage, Herr, was soll ich machen? Dann wird ein Generator angeworfen, 6 Minuten später ist der auch weg. Hat den Geist aufgegeben. So, jetzt, und jetzt, weißt du, der Teufel will nicht, dass wir die Herrlichkeit Gottes verkündigen. Dieser Bruder hat sich bemüht mit dem Rollstuhl, hat Opfer gebracht. Und Gott segnet Opfer. Gott segnet Glaubensopfer. Der ist rumgefahren. Und jetzt kommen wir zum Gottesdienst. Und wir selber bringen auch Opfer, weil wir nicht geschlafen haben. 2 Tage schon inzwischen. So, und jetzt kommen wir auch hin. Und jetzt gehen alle Lichter aus. Ich habe gesagt, Gott, und ich habe den Geschwistern gesagt, ich predige im Dunkeln. Ich werde dann einen Platz suchen, wie ich den Echo-Gesetz nütze. Also man kann das 7 Meter, 21 Meter, 28 Meter und so weiter, Echo-Gesetz nützen. Man kann das machen, das habe ich schon oft gemacht in Freiversammlungen. Das werde ich machen und das werden wir schon hinkriegen. Und dann kommt ein anderer Bruder plötzlich mit der ganzen Kabel, so richtiger Elektriker, steigt hoch und freihändig knüpft er da an eine Laterne, Straßenlaterne, Kabel an, zieht das Kabel und wir haben Strom und wir predigen. Und nachts um 23.30 Uhr mache ich Altarruf, Mitternacht. Und dann in einem muslimischen Land, und muss vorstellen, im muslimischen Land. Und dann, das halt ja, unsere Boxen, die sind Kiez, sind Bambinos. So, aber richtige Boxen, 5 Kilometer lang, weit hörst du den Ton. Nachts, Dämonen fahren mit großem Geschrei aus, Kranke werden geheilt, Leute werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das alles hat der Teufel gewusst und wollte verhindern, dass das nicht passiert am letzten Abend, dass ich nach Hause gehe und sage, oh, die ganze Indien-Pakistan-Reise war schön, aber der letzte Abend war der schrecklichste Abend. Und der Teufel wollte den letzten Abend vermiesen. Aber es ist ihm nicht gelungen. Halleluja. Preis Gott. Nicht gelungen. Es hat geklappt. Und ich hätte auch im Dunkeln weitergemacht. Und die Herrlichkeit Gottes geschaut. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes sehen wir. Das Angesicht Gottes sehen wir, wenn wir uns nicht unterkriegen lassen. Es ist so wichtig, Geschwister. So viele Menschen sagen, ja, wenn das Licht ausgeht, gehen wir halt nach Hause. Gehen wir nach Hause. Wir haben in Jugoslawien gepredigt. Ich habe euch schon die Geschichte, glaube ich, erzählt. In Jugoslawien gepredigt. Auch genau das Gleiche. Der Teufel ist immer überall derselbe, hat sich nie verändert. So, und da predigen wir und haben gesagt, wir werden im Dunkeln genauso weitermachen wie im Licht. So, wir predigen weiter. Und da war eine liebe Frau, Fremde von der Straße, die kam rein. Und wir haben gepredigt und ist eingenickt. So, und der Bruder predigt weiter. Da war gerade ein anderer, wo er gerade gepredigt hat, predigt weiter. Und plötzlich, oder geht Licht aus? Und er predigt weiter. Und plötzlich schreit sie, Hilfe, betet für mich, ich bin blind geworden. Wir machen weiter, auch wenn manche geschockt werden. Und wir brauchen manchmal, und die Frau hat, die ist aufgewacht. Ich glaube, dass sie nie mehr geschlafen hat im Gottesdienst später. Sich Zeit für Gott nehmen, auf Gott hören, sich nicht unterkriegen lassen. Und es ist so wichtig, wenn du das Angesicht Gottes schauen willst, du musst den Widerwärtigkeiten zum Trotz, der Hölle zum Trotz, den Problemen zum Trotz, deinen Gefühlen zum Trotz. Du musst deine Gefühle kreuzigen. Deine Gefühle ist ein ganz großes Problem. Machst zu viel Gefühlsduselei, zu viel berauscht da. Immer, ich fühle Gott, das ist so warmer Strom. Das ist die Heizung, kein warmer Strom. So, oder dann dieses und dann jenes. Oder da zieht so ein Wind, das ist vorbeigegangen. Das ist nur diese Luft, die von oben runterkommt. Das ist nicht der Heilige Geist. Weißt du, aber wir sind so gefühlsbetont. Du sollst aufhören nach deinen Gefühlen. Selbst wenn du pitschnass bist und es regnet in Strömen und wenn es eiskalt ist, egal was es ist, wir sind keine Wetterchristen und keine Temperaturchristen. Wir dienen Gott, egal wie wir es fühlen. Und das ist so wichtig, Geschwister. Nicht das, jetzt fühle ich es. Ich bin gesund, ob ich jetzt warmen Strom fühle oder keinen warmen Strom fühle. Weil Christus mich geheilt hat. Vor 2000 Jahren brauchst du sowieso mich nicht anstrengen. Schon passiert. Gott suchen. Heißt auf Gott warten, sich für Gott Zeit nehmen. Ausschau zu halten nach Gott. Gottes Art kennenlernen wollen. Wie ist Gott wirklich? Sein Wesen wahrnehmen. Sein Wesen ist Geist. Sein Charakter. Seine Natur teilhaftig werden. Wo ist das Reich Gottes? Gestern haben wir vom Königreich gehabt, heute haben wir vom König. Das Königreich ist inwendig in uns, das Königreich Gottes. Und der König ist auch in uns. Amen. Ist auch in uns. Ist die verborgene Wirklichkeit. Das Unsichtbare. Und alles Große, ihr Lieben, alles Große ist unsichtbar. Schwerkraft, unsichtbar. Elektrizität, unsichtbar. Atomkraft, unsichtbar. Alles Große ist unsichtbar. Gravitationskräfte, unsichtbar. Und da wird das ganze Universum zusammengehalten. Und diese unsichtbare Kraft Gottes will in uns wirken. Und das unsichtbare Leben ist das wirkliche Leben. Das unsichtbare Leben ist das wirkliche Leben. Beginne, das unsichtbare Leben zu führen. Und da wirst du Gott schauen. Egal, ob ich was sehe oder nicht sehe, fühle oder nicht fühle. Beginne, unsichtbar zu leben. In der unsichtbaren Welt zu leben. Er lebt, ich lebe, und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Amen. Einfach, ob ich was sehe oder nicht sehe, ich lebe. Beginne, Gott unsichtbar anzubeten. Wo dich niemand sieht in der Kammer. Im Verborgenen, unsichtbar Gott anzubeten. Wenn du das gelernt hast, Gott unsichtbar anzubeten, kannst du ihn auch öffentlich anbeten. Wenn du aber unsichtbar Gott nicht anbeten kannst, kannst du auch sichtbar Gott nicht anbeten und preisen. Merkst du ganz schnell, dann betest du so modernes lieben Heilandsgebet. Aber wenn du unsichtbar ein Gebetsleben mit dem Herrn spürst und da redest, oh, da vergeht die Zeit. Unsichtbar Gott dienen. Sichtbar dienen so viele Gott. Oder möchten gerne sichtbar Gott dienen. Aber unsichtbar, im Verborgenen Gott dienen, wo kein Mensch hinguckt. Da, ich habe eine liebe Schwester besucht. Nicht hier in Berlin. Die Berliner sind noch nicht so fromm. In Süddeutschland. Ich komme hin, die hat sich schon ausgezogen gehabt. Irgendwie, die kam im Morgenmantel, hat mich empfangen, weil ich abends spät kam. Die war also schon zu Bett gegangen. Und ich habe sowas noch nicht gesehen. Alte Schwester. Alles schön, quadratisch, alles so hingelegt, so die Strümpfe, die Kleider, alles so schön hingelegt. Aber Schwester, was ist das? Weißt du, die musste sich gar nicht schämen, da das alles. Die hat nur eine Zimmerwohnung gehabt, aber alles so schön. Die hat mich auch nicht erwartet, aber ich weiß, weil ich wusste, sie hat ein Problem. Ich sollte mit ihr beten und ich war gerade unterwegs. Dann hat sie mir gesagt: Weißt du, wenn der Heiland kommt, ich möchte nicht ein Chaos zurücklassen. Den anderen Menschen, dass sie sagen können, die müssen da die Wohnung enträumen. Die hat alles schön bewusst alles aufgeräumt, wenn sie schlafen. Denn die wusste nicht, ob sie morgen aufwacht. Sie hat aber alles schön aufgeräumt, wenn der Heiland kommt. Wenn der Heiland kommt. Unsichtbar. Diese Frau hat unsichtbar mit Gott gerechnet. Sie hat jeden Moment gerechnet, sie könnte in den Himmel gehen. Sie könnte entrückt werden. Sie war bereit, Gott zu begegnen. Unsichtbar. Unsichtbar vorwärts gehen, wo dich keiner sieht. Kein Pastor, keine Schwester, keinen Bruder, kein Ältester, die beobachtet. Unsichtbar Gott dienen. Dann wirst du Gottes Angesicht schauen. Gott ist ein unsichtbarer Gott. Und er begegnet uns, wenn wir anfangen, ihm in der Unsichtbarkeit zu dienen, zu leben, mit ihm in der unsichtbaren Sphäre zu reden mit ihm. Ich sehe ihn nicht, aber ich rede, als wenn er schon da wäre und mir ganz nahe ist und in mir wohnt. Dieses Unsichtbare. Und so mit Gott verbunden sein in der unsichtbaren Welt. Und aus der unsichtbaren Welt werden wir die Impulse bekommen dann plötzlich. Plötzlich werden wir inspiriert werden aus der unsichtbaren Welt. Jedes Gespräch, jede Predigt, alles was wir tun, was im Geist entstehen kann und sollte und was wirklich im Geist produziert wurde, ist, hat immer mit einem Selbstgespräch begonnen. Immer man hat mit sich unterhalten zuerst einmal. Und dann wurde es mehr und mehr und mehr. Gott hat mir eine Botschaft gegeben, die Seele soll geheiligt werden. Und wenn die Seele geheiligt ist, unsere Seele, das ist nur eine Botschaft. Heute, noch ganz kurz bevor ich hierher fuhr, hat Gott mir Stichwort gegeben, die Seele, die geheiligte Seele. Nicht nur der Leib soll geheiligt werden und nicht nur der Geist soll geheiligt werden, auch die Seele, meine Seele soll geheiligt werden. Und wenn ich eine heilige Seele habe, schaue ich Gott. Lobe den Herrn, meine Seele. Dieser Gedanke aus dem Psalm. Geheiligte Seelen. Sind wir heilige Seelen? Unser Geist ist in Ordnung, unser Leib ist in Ordnung, unser Leib, wir sind fromm und wir tanzen und wir jubeln. Wir werden eine wunderbare Zeit am Sonntagabend haben. Ich lade euch alle fest ein. Aber wie sieht es mit unserer Seele? Ist unsere Seele auch in einer guten Stimmung? Dir soll so gehen, sagt Johannes, wie es deiner Seele geht. Dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Geht es deiner Seele wunderbar? und die Seele sieht es nicht. Ist die Seele hier am Zwerchfell? Ist die Seele hier irgendwo? Ist die Seele hier irgendwo? Ich weiß nicht, wo die Seele ist. Aber wie es meiner Seele geht, so geht's mir ebenfalls. Heilige deine Seele heute Abend. Und nicht nur die reines Herzen sind, sondern die auch eine reine Seele haben. Klare Seele, durchsichtige Seele, durchstreinende Seele, transparente Seele. Diese Seele wird Gott schauen. Halleluja. Durch den wird Gott durchstrahlen. In seiner ganzen Größe. Praise Gott. Seid ihr dabei? Amen. Herr, ich will dein Angesicht sehen. Und Gott sagt zu Moses, du kannst nicht. Aber zu dir und zu mir sagt er heute Abend, ja, du kannst es. Und du wirst es. Und du wirst mich sehen und du wirst mich preisen und du wirst mir dienen. Und fang in der Unsichtbarkeit mir zu begegnen. Suche mich in der Unsichtbarkeit. In der Unsichtbarkeit, wo dich niemand zuschaut. So wie du in der unsichtbaren Welt bist, in deiner unsichtbaren Umgebung bist, so bist du wirklich, spricht der Herr. Halleluja, halleluja. Wir stehen auf und wir preisen Gott. Du spürst heute Abend, ich bin noch nicht durchgebrochen. Ich habe noch nicht den Durchbruch in meinem Leben. Und heute Abend, du sehnst dich nach dem Durchbruch der Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Und du sagst, Gott, ich möchte durchbrechen. Ich möchte durchbrechen bis zu deinem Thron. Ich möchte nicht nur bis zu deinem Thron kommen, sondern ich möchte dein Angesicht sehen. Heute Abend, es geht darum, dass du das Angesicht Gottes schaust. Dass du Gott begegnest und dass du ihn siehst, wer er wirklich ist. Heute Abend ist deine Stunde. Halleluja. Praise God.